Es ist Mittwoch, der 10. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und pünktlich zum Zuckerfest ist er endlich hier. Ich freue mich sehr. Er ist der Mann, der neben Nico Fried und Miriam Holstein beim Stern endlich mal wieder für Relevanz im politischen Journalismus sorgt. Das spürt man, das liest man und ich freue mich, dass er das heute hier auch beweisen wird. Begrüßen Sie bitte den Stern-Politikchef Veit Medik.
Hallo Micky, grüß dich.
Da habe ich dir jetzt direkt eine Rampe gebaut, ne? Oder?
Das ist total nett, ja. Finde ich. Wir sind ja hier nicht in einer Werbesendung, aber ich nehme es mit.
Das ist okay. Ich konfrontiere dich jetzt hier gleich mit Meldungen aus dem Bereich der Popkultur.
Unterm Radar.
Chechnya bans music that is too fast or too slow. Das ist ein Artikel, den habe ich Sky entnommen. The Russian Republic is said to have ruled that all music should correspond to a tempo of 80 to 116 beats per minute. Ja, also die Kulturbehörde von Tschetschenien hat jetzt eine Ankündigung gemacht, dass also Musik künftig auf einen gewissen Takt zu achten hat. Also 80 bis 116 Beats pro Minute ist okay. Alles andere ist verboten, weil es, sagen wir mal, der tschetschenischen Seele, der tschetschenischen Kultur, der Mentalität nicht entspricht. Das bedeutet jetzt, also sehr, sehr konkret, bis zum 1. Juni müssen dann alle Künstler ihre Musik entsprechend umschreiben auf ein anderes Tempo. Und welche Musikrichtung da natürlich überhaupt gar keine Chance mehr hat, das ist Rave- und Techno-Musik und auf die zielt es natürlich in erster Linie ab. Für dich, mein lieber Veit, als großen Scooter-Fan, was bedeutet das eigentlich? Also ist das Konzert in Grozny, für das du sicherlich Tickets hast von HB Baxter, ist damit im Grunde genommen schon Geschichte?
Also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen fies, aber ich bin ja ehrlich gesagt froh, dass es überhaupt sowas wie Musik in Tschetschenien gibt. Ich habe mir dieses Land irgendwie immer so ein bisschen sehr freudlos und irgendwie fast schon
ja, und auch sehr islamistisch geprägt, ne?
Vorgestellt.
Kadyrov.
Ne? Absolut, ja, ja. In denen ja irgendwie pausenlos so ein Propagandasender läuft mit irgendwelchen Reden von Ramzan Kadyrov. Und insofern bin ich so ein bisschen erleichtert, dass es da doch irgendwie was Sinnliches gibt. Ja, und ob das jetzt langsam oder schnell ist, mir eigentlich ehrlich gesagt egal. Ich muss jetzt vielleicht doch mal ein Bild von Tschetschenien ein Stück weit korrigieren.
Ja, ich muss zugeben, als Niki Asania, liebe Grüße an dieser Stelle, die ist ja genau für solche Meldungen immer da, die findet sowas ja. Ich weiß ja gar nicht, wo ich sowas hernehmen soll. Ich war genauso überrascht wie du, als mir diese Meldung unterkam, weil ich davon ausgegangen bin, wie zum Beispiel im Taliban-Regime, die, ich würde mal sagen, so mentalitätsmäßig Kadyrov ja nun jetzt relativ nahe stehen, da ist an Musik ja überhaupt nicht zu denken. Deswegen war ich auch überrascht, dass es da überhaupt so ein Fenster, ein Kulturfenster gibt, in dem man sich bewegen kann. Trotzdem ist das natürlich einigermaßen absurd. Man stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, was ist zum Beispiel mit Songs wie Bohemian Rhapsody? Ne, fängt langsam an, wird dann schnell wieder. Also stimmt. Was macht man dann? Ja. Kann man nur Teile dieser Musik hören? Muss der Song einfach so geschnitten werden?
Ja, und wie ist das, wie wird das Anfang überhaupt und das kontrolliert? Ende hört? Ne? Also ich meine, dann spielen da irgendwelche Bands in irgendwelchen Clubs und dann muss man ja permanent fürchten, dass da die Kadyrov-Birnen rein spazieren. Und
mutmaßlich,
sagen,
ne?
Jetzt ist Schluss hier.
One von Metallica ist natürlich auch gestrichen.
Das,
ne?
Stimmt.
Das ist so wie so Popsongs im Formatradio, ne? Wo du nur so den Anfang hörst und dann den siebenminütigen Teil, der wird dann natürlich abgeschnitten. Meistens für die Flitzerblitzer und das verrückte Geräusch. Das ist jetzt in dem Falle in Tschetschenien wohl nicht das Problem.
André Rieu kann man dann vielleicht noch spielen. Ja,
ja, stimmt. Die hat meine Oma immer so gerne gehört. Aber vor allen Dingen gesehen, weil er sie so an unseren Opa erinnert hat. Aber das ist ein anderes Thema. Das zielt aber dann doch in erster Linie ab, wenn man mal eine Sekunde darüber nachdenkt, auf die LGBTQ+-Community. Denn wir erinnern uns, ist noch gar nicht so lange her, dass es unter anderem ja auch in Russland einen dreitägigen Rave gab. In erster Linie natürlich von der queeren Community. Und die scheint, also auch im Bewusstsein Kadyrovs und der Tschetschenen, also in erster Linie mit Rave verbunden zu sein. Und ich glaube, da weht das so ein bisschen her. Insofern muss man sagen, da ist sich dann auch Kadyrov treu, was die gute alte Queerfeindlichkeit angeht.
Absolut.
Es gibt sie also quasi noch, ne? Die Tradition da.
Gewinner des Tages.
Das ist natürlich ganz eindeutig Thorsten Schorn. Da wollen wir an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren, denn nicht nur Deutschlandfunk Kultur meldet, Thorsten Schorn wird Nachfolger von Peter Urban. Als ESC-Kommentator, wie der Norddeutsche Rundfunk mitteilte, übernimmt der Kölner Thorsten Schorn. Er moderiert bisher im Radio regelmäßig bei WDR 2 und ist die Off-Stimme der Fernsehsendung Shopping Queen. Das ist natürlich fantastisch, dieser Job. Man muss ein bisschen aufpassen. Er wird dann natürlich auch sehr schnell zur Stimme des Elendstourismus, wenn es um den Eurovision Song Contest geht und die deutschen Beiträge. Das muss man natürlich schon auch kritisch anmerken. Aber Sean ist natürlich ideal.
Ja, ich muss trotzdem sagen, mich hat so ein bisschen sentimental gemacht, ehrlich gesagt, diese Nachricht. Weil, weil Peter Urban ist ja irgendwie so ein bisschen ein Stück Kultur, deutsches Kulturgut, ne? Und eigentlich
Absolut. Auch total.
Immer in den letzten Jahren zumindest der einzige Teil des deutschen Beitrags beim Song Contest, für den man sich eher nicht schämen musste.
Das ist absolut richtig.
Und deswegen finde ich es
schon... Und du meinst, da läutet jetzt Thorsten Schorn, läutet da jetzt was Neues
also
ein?
Er tritt, das weiß ich nicht, aber er tritt jedenfalls in große Fußstapfen. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Trend. Also der Urban, der war, ist so einer gewesen, der irgendwie immer schon da war, ne? Also so ein bisschen wie Peter Klöppel bei RTL, ne? Oder Peter Sodan und so beim Tatort. Also da geht jetzt gerade so ein bisschen, geht jetzt so ein bisschen
Peter Sodan. Kommt denn jetzt, Otto? Kommt denn jetzt Peter Sodan? Also das finde ich aber jetzt auch bei Tatort-Legenden kommt er
da mir. Da muss ich jetzt, da wird jetzt Miriam Holstein mich gleich anrufen, ja genau, unsere Tatort-Expertin.
Völlig zu Recht.
Ja, absolut. Aber es geht völlig so ein bisschen was verloren gerade, ne? An so Leuten, die irgendwie immer schon da waren.
Peter Urban ist ja auch gar nicht so alt. Wie alt ist denn der? Mitte, Ende 60, ne? Also es ist ja im Grunde genommen.
Aber der ist, glaube ich, auch mit 60 schon auf die Welt gekommen, oder? So wirkt er irgendwie so ein bisschen.
Das ist absolut richtig. Ja. Und dann einige Jahre Ralf Siegel leisten dann den Rest, dass man dann halt wirklich vorzeitig. Also die Progerie wird natürlich durch die deutschen Beiträge in der Regel also noch massiv vorangetrieben. Ja. Wir können fest davon ausgehen, Thorsten Schorn nach 3 Jahren ESC sieht mutmaßlich dann bereits aus wie der sehr späte Joe Biden. Also wir werden das einfach mal interessiert verfolgen und beobachten. Ja.
Guckst du?
Ich werde mich da jetzt wie ein guter Kollege vom WDR verhalten. Wenn Thorsten Schorn das macht, werde ich es natürlich schauen. Das versteht sich doch wohl von selbst, sehr gut, mein lieber Veit.
Das hat mich traurig gemacht.
Clanchef Issa Remo ist in Privatinsolvenz, das berichtet NTV. Also da muss ich wirklich sagen, wieder ein deutsches Traditionsunternehmen in der Insolvenz. Danke Robert Habeck, ne? Ein weiteres Familienunternehmen, was in die Pleite kachelt. Gerade sorgt Issa Remo mit der Räumung einer beschlagnahmten Villa in Berlin und einem Umzug aufs Land für Schlagzeilen. Offenbar bemüht er sich dort um einen juristischen Neuanfang, ganz ohne Schulden. Also er soll angeblich Privatinsolvenz angemeldet haben, das berichten der NDR, die Bild-Zeitung, das Amt. Amtsgericht Neubrandenburg hat informiert, dass für Remo seit September 2021 ein Verfahren über die Privatinsolvenz läuft. Es gehe dabei um bis zu 145.000 Euro. 14 Gläubiger haben Forderungen angemeldet und Remo habe keinerlei private Geldreserven. Ja. Also nach allem, was die Kollegen von Spiegel TV in den letzten Jahren berichtet haben, hat er ja seine Geldreserven, nur die sind in der Regel erstmal noch hinter diversen Schlössern und Türen und Riegeln. Da muss erstmal der Schweißer ran, aber dann, also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich war nämlich jetzt in Dresden gerade, letzte Woche. Und bin da natürlich durchs grüne Gewölbe spaziert, wie man das so macht in Dresden. Und
war auch schon voller?
War auch schon voller, also auch was sozusagen das Inventar angeht. Ja. Und das grüne Gewölbe ist ja auch in gewisser Weise mit den Remos verbunden. Weil
man hörte davon.
Man hörte davon, ne? Die sind ja da vor ein paar Jahren mal reinspaziert und haben so ein paar Juwelen mitgenommen. Vielleicht nicht er, aber offenbar ja ein paar Mitglieder der Familie. Und da frage ich mich so ein bisschen, ist da wirklich gar nichts mehr von übrig, was man jetzt veräußern kann? Ja, also klar, da ist ja einiges wiedergefunden worden und so, aber manches eben auch nicht. Also das müsste ja eigentlich noch da sein. Ne?
Ja, also das ist ja dann offensichtlich großzügig und großflächig verteilt worden.
Ja.
Man weiß es nicht genau. Ich möchte jetzt wirklich niemandem also da jetzt Unrecht tun, aber ich könnte mir vorstellen, dass also Issa Remo möglicherweise auch der ein oder andere Sohn oder Neffe vielleicht noch den ein oder anderen Euro woanders eingeschränkt eingelagert hat, wenn dieses Verfahren dann durch ist, dass also er jetzt nicht auch noch irgendwie Bürgergeld. Wobei das geht ja auch gar nicht, weil bei den Remus ist es ja so, er hat ja wohl ganz nebenbei
die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt.
Richtig,
ne?
beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat er die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Jetzt ist es aber so, wenn es jetzt zu diesem, also es gibt ja das Insolvenzverfahren, je nachdem wie es läuft, das kann sich negativ auf das Einbürgerungsverfahren auswirken. Wer nicht für seinen Lebensunterhalt sorgen kann, hat möglicherweise keinen Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft.
Ja, so. Das ist interessant und er hat ja offensichtlich angegeben, dass er für monatlich 1.500 Euro als Reinigungskraft in Berlin arbeitet. Aber diese Firma war offensichtlich unauffindbar. Also das die gibt's richtig, nicht. Ja. Also ist ganz interessant. Aber wie ich unsere Behörden kenne, werden die ihm am Ende diese Staatsbürgerschaft geben.
Da gehe ich auch relativ fest von aus. Ja. Das bringt uns gleich zum nächsten Thema. Eins sei noch dazu gesagt, Gebäude leer zu räumen, ist nicht im klassischen Sinne Reinigungskraft. Das muss man vielleicht, an der Stelle.
Die unbequeme Meinung.
Kriminalstatistik Fäser, härteres Durchgreifen und mehr Prävention erforderlich. Das berichtet der Deutschlandfunk. Bundesinnenministerin Fäser hat angesichts der gestiegenen Kriminalität in Deutschland ein härteres Durchgreifen gegen Straftäter verlangt. Fäser sagte bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2023, es seien schnelle Verfahren, konsequente Urteile und spürbare Strafen nötig. Zugleich müssten auch die sozialen Ursachen von Kriminalität bekämpft werden, betonte die SPD-Politikerin. Das haben wir jetzt alles gehört, wir haben das vernommen und jetzt passiert in Zukunft genau was? Mein lieber Veit?
Ich glaube gar nichts. Also schon die Tatsache, dass die, Bundesinnenministerin, dass die Bundesinnenministerin was fordert, was unmittelbar ihren eigenen Bereich betrifft, finde ich eigentlich schon spannend. sehr lustig. Ich bin sowieso kein so riesengroßer Nancy Faeser-Fan, ehrlich gesagt, weil ich so ihren Move damals zu sagen, ich gehe nur nach Hessen, wenn ich gewinne, sehr klein fand und fast schon feige ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber das, wie sie es heute kommentiert hat, da ihre Kriminalitätsstatistiken, das fand ich eigentlich ganz gut. Also sie hat zumindest da mal nicht drum rumgeredet, das nicht irgendwie bagatellisiert und so, weil das ist schon was merke ich jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Tagen, seitdem diese Zahlen da kursieren, das ist schon was mich so ein bisschen stört. So auch gerade.
Ja, darf ich kurz was einwerfen, dass die Leute alle wissen, worüber wir reden. Ja. Also nur wirklich so ganz, ganz destilliert. Die Polizei meldete für das vergangene Jahr 5,9 Millionen Straftaten, ein Anstieg um 5,5% zum Vorjahr. Demnach nahmen sowohl Gewalt und Jugendkriminalität sowie die Kriminalität von Ausländern zu. Der Anteil Tatverdächtiger ohne deutschen Pass stieg auf 41%. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen umrechnen, weil es gibt ja gewisse Tatbestände, die kann man natürlich nur erfüllen, wenn man ein Ausländer ist, beziehungsweise sich noch, also gegen diverse, was ist es dann, ne? Also Auflagen verstößt oder so. Wenn man das jetzt mal alles abzieht, dann kommst du in allen Bereichen immer ungefähr so auf einen Mittelwert von 10%, 10-11%. So, also egal, ob es jetzt Gewalt und Jugendkriminalität, Kriminalität von Ausländern, bist du immer bei ungefähr 10-13%. Das sind natürlich heftige Zahlen. Das ist ein massiver Anstieg.
Das
so
finde
oder
ich
so.
Auch. Und das hat Faeser heute auch gesagt, dass zwischen Zuwanderung und dem Anwachsen der Kriminalität ein Zusammenhang besteht. Und ich finde, es ist ein hochpolitisches Thema. Das stört auch viele Menschen, das bewegt viele Menschen. Und es gibt in Teilen der Gesellschaft ein Unsicherheitsgefühl. Und ich finde, das muss man auch politisch ernst nehmen und übrigens auch journalistisch. Und mich stört das so ein bisschen, dass manche da jetzt, also ich habe überhaupt nichts gegen Relativierung und ich habe auch nichts gegen Differenzierung. Ich finde, gerade bei Statistiken und Studien ist das häufig angesagt.
Wichtig, wie man sie liest.
So da dieser Sound, der sich da jetzt schon wieder einmischt, so das ist auch immer eine soziale Frage und so, ja klar ist Kriminalität eine soziale Frage, aber nur wenn man arm ist, heißt das ja nicht, dass man permanent Wohnungen ausräumen muss und so, ja?
Also, das ist richtig.
Da finde ich, ist es schon wichtig, dass Politik da eine klare Sprache findet und auch nicht den Eindruck vermittelt, da irgendwas klein zu reden, weil ich glaube, also damit machen wir es alles nur noch schlimmer.
Ja, total. Also das sehe ich auch so. Also wir bewegen uns natürlich jetzt wieder klassisch zwischen zwei Polen. Also du hast einerseits dann so die Christoph Ploss der CDU, die dann natürlich sofort sagen, wir müssen Zuwanderung stoppen. Das ist ein Problem unkontrollierter Zuwanderung. Ja. Das ist so der klassische Move. Ne? Wir blicken ja auch ein bisschen auf die Landtagswahlen im Osten. Mhm. Dann hast du auf der anderen Seite hast du dann Teile zum Beispiel der Grünen, wie Erik Marquardt, die das alles weit von sich weisen. und es dann sofort auf das Rassismus-Ticket schieben. Das funktioniert so natürlich auch nicht. Ich habe einen klugen Kommentar gelesen von Manuel Bogner in der Zeit. Ja. Der schreibt, nicht der Pass ist das Problem. Und einen Absatz, den würde ich gerne kurz vorlesen, weil der trifft eigentlich ziemlich gut mein Gefühl. Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Berücksichtigt man, dass die nicht-deutsche Bevölkerung in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, so ergibt sich plötzlich kein Anstieg ausländischer Tatverdächtiger im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung mehr. Mhm. Stattdessen ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 0,5% gesunken. Damit ließe sich eine andere Botschaft senden, wie es traditionell eher linke Politikerinnen und Politiker tun, die dann aber wiederum nicht erwähnen, auch wenn der Anteil sinkt, werden Ausländer laut Statistik nach wie vor häufiger straffällig als Deutsche. Und ferner schreibt er, Innenpolitik muss wirksame Mittel gegen Kriminalität finden, auch gegen Kriminalität von ausländischen Staatsbürgern. Die vielfach geforderten Abschiebungen sind es aber nicht, weil sie sich in den meisten Fällen gar nicht umsetzen lassen. Was stattdessen wirkt, ist längst bekannt, aber mühselig und klingt weniger markig als Abschiebung. Bessere Betreuung, Kenntnis der deutschen Sprache, Arbeit. Das alles gilt auch für deutsche Staatsbürger. Nicht der Pass macht kriminell, sondern die Lebensbedingungen. Und dem würde ich mich doch grundsätzlich erstmal anschließen, wenn wir auch noch mit in Betracht ziehen, dass es einfach ein gestiegenes Maß an Verwahrlosung in der deutschen Bevölkerung gibt. Mhm. Jugendliche,
absolut.
Migranten, das hat auch mit Corona zu tun, unter anderem. Und wahrscheinlich auch damit, dass wir auf allen Ebenen Personalmangel haben, egal ob es Sozialarbeit ist, ne, alles. Das, ist das Ganze bis in die Schulen und sonst wo. Und da liegt doch eigentlich fast immer wieder das Problem.
Das finde ich auch, ja. Und also die Tatsache, dass viele sich jetzt auch schon wieder auf die Ausländerkriminalität konzentrieren, zeigt natürlich auch, wie problematisch solche Statistiken sind. Ne? Das ist ja viel breiter auch dieses Feld. Also klar ist Ausländerkriminal oder Kriminalität
auch ein Thema,
von Zuwanderung
dessen man sich
ein Thema,
aber, auch annehmen aber
muss man
muss,
sich
ne?
auch annehmen.
Also ist auch
so.
Wichtig.
Klar, aber
ja, total. Ja.
Wohnungseinbrüche, Straßenkriminalität und so, das ist ja ein facettenreiches Bild, was da
Vergewaltigung ist zum Beispiel fast gar nicht erfasst, weil es kaum zur Anzeige gebracht wird. Das ist auch immer ein Teil der Problematik solcher Statistiken.
Und weil du eben Corona ansprachst, da bin ich heute über eine Argumentation gestolpert, die ich auch interessant fand. Und zwar hat ein Kollege von mir mit dem thüringischen Innenminister telefoniert, Georg Mayer, und fragte ihn, wie das eigentlich zu diesen sprunghaften Anstiegen da bei den Wohnungseinbrüchen kommen kann und so. Und da sagte er, naja, man dürfe das ja nicht mit letztem Jahr vergleichen, weil da seien ja noch Corona-Einschränkungen gewesen und so weiter. Und man müsse also die Zahlen heute mit dem Jahr vor Corona vergleichen eigentlich. Mhm. Und da würde sich also eine ganz andere Statistik zeigen, nämlich in Wahrheit seien im Vergleich mit 2019 die Zahlen gesunken. Das finde ich teilweise plausibel, aber das zeigt so ein bisschen so, jeder versucht natürlich diese Zahlen auch so ein bisschen zu massieren und in seine Richtung zu lenken und so rechts und links. Ne? Also gut ist, kann man nur jedem empfehlen, mal selbst alles durchlesen und sich selbst irgendwie ein Urteil bilden und möglichst wenig lesen. Sage ich da mal ausnahmsweise.
Das ist sehr gut. Das ist ein Angebot, dem allzu viele Deutsche nur zu gerne folgen,
absolut,
mein lieber Feind.
Ja.
Die Schlagzeile des Tages.
Rund die Hälfte der Viertklässler von Ausgrenzung und Gewalt betroffen. Das entnehme ich dem Spiegel und das fand ich bemerkenswert, deswegen dachte ich, machen wir es mal zur Schlagzeile des Tages. Geschubst, geschlagen, getreten, mehr als ein Zehntel der Viertklässler ist in der Schule mindestens einmal pro Woche von körperlicher Gewalt betroffen, zeigt eine Erhebung. Noch mehr Kinder erleben andere unschöne Dinge. Ja, es gibt eine neue Auswertung von Iglu-Daten der TU Dortmund. Liebe Grüße an dieser Stelle. In der repräsentativen Erhebung 2021 wurden Viertklässlerinnen und Viertklässler dazu befragt, wie häufig sie durch andere Kinder in der Schule etwa Beschimpfung, Lügen, Körperverletzung oder Diebstahl erfahren. Etwa jedes zweite Kind gab an, dass es schon ausgegrenzt oder beschimpft wurde. Knapp die Hälfte der Kinder hat schon physische Gewalt erlebt, etwa Schubsen, Schlagen, Treten. Mehr als ein Zehntel der Kinder gab an, dies passiere mindestens einmal pro Woche. Also als Vater eines Grundschulkindes würde ich jetzt mal grob sagen, also Gewalt ist ganz klar Thema der Jungs, Ausgrenzung ist Kernkompetenz der Mädchen. So, das ist so mein persönliches Erleben.
Ja, kann man vielleicht grob so vereinfachen, wobei ich sage, ich habe zwei Mädchen, eine davon im Grundschulalter und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, mein Gott, die sind auf so einer Insel der Glückseligkeit, ja, die haben zwei, das sind zwei stinknormale Berliner Schulen, staatliche Schulen, aber irgendwie haben die Sauglück gehabt, da gibt's echt wenig Vorfälle, die gehen gerne zur Schule, da sind ausreichend Lehrer, es gibt nicht wahnsinnig viele Fehlstunden, da wird keiner zusammengeschlagen. Ich habe immer gedacht, es ist eher so das Cybermobbing das Problem mittlerweile, ne? Also soziale Netzwerke.
Wird es wahrscheinlich ab der 5. Klasse, ne? Genau, wenn die dann mehr noch halt, Handys haben. Ja.
Aber mich hat das echt ein bisschen traurig gemacht, diese Meldung, weil ich so denke, es gibt so viele schreckliche Orte und Entwicklungen gerade, und wenn jetzt sogar die Grundschule zum Tatort wird, ja, dann bleibt eigentlich fast nichts mehr, ne? Und,
aber ja, absolut.
Du hast vorhin gesagt, das ist viel auch ein Personalproblem und so, hier wahrscheinlich auch, ja? Also Psychologen, total. Sozialpädagogen und so, es fehlt natürlich an allen Ecken und Enden.
Ja, und du, also wie gesagt, so mein Erfahren in einer ganz normalen Hamburger Stadtteilschule ist ähnlich, was Personal angeht, und die Delikte, da ist es tatsächlich mir auch, kommt mir auch eher wie die Insel der Glückseligen vor, wenn wir mal von minderschweren Ausgrenzungs- und Gewaltdelikten absehen, die, glaube ich, im ganz normalen Grundschulrahmen sind. Aber wenn man sich dann unterhält mit jemandem wie Professor oder wie er jetzt in den Ruhrnachrichten heißt, der Promi-Professor Aladin Elmar Falani, der jetzt als Professor in Dortmund tätig ist, als Soziologe, und der sagt, naja, geh doch mal in Grundschulen in Gelsenkirchen, in Duisburg. Dann sind selbst AfDler, die gesagt haben, die Kinder müssen mehr Goethe und Schiller lernen, die nehmen selbst von solchen Programmen Abstand und sagen, also es wäre schon mal ganz schön, wenn man sich mal auf eine Sprache einigen könnte und man vielleicht einfach nicht alles körperlich austragen. Also da wirst du wirklich, weich.
Da wirst du, wahnsinnig, ja, absolut. Ja.
Woanders ist es auch beschissen.
Eskalierender Streit bedroht alles entscheidende Ukraine-Hilfen, das berichtet NTV aus dem Zoff im US-Repräsentantenhaus. Die Ukraine könnte den Krieg ohne das 60 Milliarden Dollar Hilfspaket aus den USA verlieren, sagt Präsident Zelensky. Nach einer Pause kehren die Abgeordneten in das US-Repräsentantenhaus, wo die Hilfen feststecken, zurück. Wichtige Tage beginnen und sofort wird die nächste Eskalationsstufe gezündet, und das passiert in der Regel eigentlich immer durch Marjorie Taylor Greene, also Donald Trumps beste Waffe. Die hat man auch gesehen in diesem komplett roten Outfit bei dem, ich glaube, es war die State of the Union von Joe Biden. Da saß eine, die so ein bisschen aussah wie Schumi damals bei Ferrari, nur halt eben im Trump-Outfit mit der Magerkappe. Und die macht weiter mobil für eine Absetzung ihres republikanischen Kollegen, den Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson. Und der ist ja der alles entscheidende Mann, wenn es um die Ukraine-Hilfen geht. Denn Johnson müsste das 60 Milliarden Dollar-Paket zur Abstimmung stellen, wogegen es in seiner Partei teilweise Widerstand gibt, und sie will den weghaben, und daran könnte es dann jetzt halt eben scheitern, und vor allen Dingen könnte es bedeuten, wenn es wirklich so weit kommt, dass man jetzt wieder einen neuen Sprecher wählen will und sie setzt sich durch, dann dauert es natürlich, also dann wird das ganze Ding wieder lahmgelegt und dann werden die Ukraine-Hilfen noch in weitere Ferne rücken, und das ist gerade so ein bisschen das Problem, das entstehen könnte.
Das stimmt, ja.
Und Zelensky hat ja genug.
Ja, das stimmt. Ich würde gerne zwei Punkte dazu sagen. Also einmal, dieses ganze Republikaner-Drama in den USA ist ja echt wie so eine nicht enden wollende Soap, ne?
Ja.
Die man auch echt eigentlich nicht mehr angucken will. Also das geht jetzt seit Jahren, und wenn man sich mal vergegenwärtigt, die Republikaner, das waren ja mal also ultra pragmatische, gerade außenpolitisch sehr realistische PolitikerInnen.
Auch ehrbare Leute.
Ehrbare Leute, also so, ich meine Reagan, John die McCain Bush und so weiter. Ja, genau, in jüngster Vergangenheit, John McCain, von mir aus auch Mitt Romney und so. Die wussten alle, wo Freund und Feind ist, konnten da gut unterscheiden und so, ja. Das ist ja komplett verloren gegangen. Und das ist irgendwie wirklich tragisch, sich das anzugucken. Aber ich meine, damit hier nicht alle gleich mit einer Depression in den Tag starten, man kann es ja auch ein bisschen positiv drehen. Denn die eigentliche Nachricht ist ja, dass der Mike Johnson, also der Sprecher des Repräsentantenhauses, die Ukraine-Hilfen jetzt eigentlich mal wieder auf die Tagesordnung setzen will. Das ist ja monatelang blockiert worden und so. Und er bewegt sich da. Ja, und das ist eigentlich interessant und eher ein gutes Zeichen. Und der wird, da kann die Marjorie Taylor Greene jetzt noch so viele Briefe schreiben, wie sie will. Aber so ganz einfach ist Mike Johnson dann natürlich auch nicht wegzukriegen von dem Posten. Und
zumal er ja auch diverse Demokraten hat, die ihn auch stützen.
Exakt.
Ne?
Also der und ist kein Mensch, vor allem nicht bei den Demokraten, hat jetzt ein Interesse daran, das Repräsentantenhaus nochmal komplett lahmzulegen. Ja? Sondern selbst wenn es da irgendwie ein Abfallverfahren geht, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Demokraten sagen werden, na, dann stützen wir halt den Mike Johnson.
Wollte ich gerade, man ist ja auch froh über jeden Republikaner, der da einigermaßen reasonable Kumpel ist und total, mit dem man zusammenarbeiten kann. Ne?
Ja.
Das wäre ja auch, also auch als Fingerzeig in die Zukunft ja auch mal schön und wünschenswert, dass diese unglaublich tiefen Gräben ein bisschen zugeschüttet werden, genau, und dass man trotz verschiedener Weltanschauungen mal langsam wieder vernünftig miteinander arbeitet und sich als Demokraten, also jetzt im, sag mal, im deutschen Sinne, als Demokraten begegnet und sich auch ernst nimmt und respektiert. Das wäre ja, ja gut.
Absolut.
Und richtig.
Und wenn dabei irgendwie noch ein Gesetz rauskommt, wo diese Ukraine-Hilfen so ein bisschen, wenn an denen noch so ein bisschen rumgeschraubt wird und das vielleicht als Kredit ausgezahlt wird oder so.
Ja, was ja keine, okay, schlechte Idee ist. Das, ne,
ist gar keine, ja, so ganz miserable Idee. Hauptsache, die kriegen jetzt ihre Knete, weil es ist echt höchste Zeit.
Die gute Tat des Tages.
SPD Thüringen startet Kampagne gegen TV-Duell mit Höcke. Das berichtet die FAZ. Mit einer Kampagne in den sozialen Medien wirbt die Thüringer SPD dafür, das TV-Duell zwischen den Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke von der AfD und Mario Vogt von der CDU zu ignorieren. Unter dem Motto, schalt dich ein und Vogt gegen Höcke ab, schlägt sie vor, am Donnerstagabend etwas anderes anzuschauen, wenn der private Fernsehsender Welt TV die Diskussion der beiden Politiker überträgt. Netflix und chill statt Lügen und Hetze lautet ein Slogan, mit dem die SPD für einen Boykott der Sendung sorgen will. Guck lieber Wolf of Wall Street statt Wolf im Schafspelz, heißt ein anderer Spruch mit Bezug auf den radikalen AfD-Politiker. Selbst Heidi Klums Castingshow Germany's Next Topmodel wird anstelle der Sendung mit Höcke empfohlen. Spätestens dann muss man sagen, ist die Scheiße ja nun wirklich richtig am Dampfen. Ganz eindeutig.
Ja, aber wobei ich bei dieser SPD-Kampagne, also ich konnte nicht so richtig lachen, ehrlich gesagt. Also,
ja, aber es ist ja irgendwie ganz, ganz drollig.
Ja,
jetzt muss man dazu sagen, die SPD in Thüringen steht ja wirklich dramatisch schlecht da.
Ich wollte gerade sagen, also qualitativ bewegt sich die Kampagne so ein bisschen auf dem Niveau der Sozialdemokraten in Thüringen. Also sehr weit unten, ja, würde ich sagen, ja.
Ja, aber ich finde es trotzdem, ja, das stimmt, also das ist sicherlich ausbaufähig, das muss man sagen. Ja. Trotzdem finde ich es natürlich gut und richtig, ja, sich auf diese Art und Weise, also, weil ich finde es eigentlich ganz gut, weil sie nämlich jetzt gar nicht so sehr Welt-TV angreifen und sagen, boykottiert den Sender an sich, sondern sie sagen einfach, guck doch einfach was anderes.
Okay,
und,
ja, so kann man es auch
das
sehen.
Das finde ich jetzt grundsätzlich erstmal okay. Also man tut sich ja traditionell schwer mit dem Umgang von Leuten wie Höcke oder der AfD generell, aber vor allen Dingen Höcke, was macht man mit denen? Du bist immer wieder in dem alten Dilemma. Du kannst, das ist halt die Lose-Lose-Situation, weil lädst du sie nicht ein, bestätigst du das Opfernarrativ,
genau,
lädst du sie ein, gibst ihnen ihr Recht, in Anführungsstrichen, dann hast du natürlich da die alternative Faktenflak, die eigentlich nicht mehr zu stoppen ist.
Ja.
Und dem setzt sich jetzt aber Mario Vogt aus und sagt, jo, ich mach das hier, was aber vielleicht auch nicht, also nachvollziehbar ist dahingehend, als die AfD in Thüringen ja nun auch mit wirklich gewaltig guten Umfragewerten auch alles andere als eine exotische Splitterpartei ist, bei der es nun überhaupt gar keinen Grund gibt, sich öffentlich mit ihr auseinanderzusetzen. Das kann man in Thüringen ja nun schon mal gar nicht behaupten.
Nee. Also ich muss sagen, ich find's eigentlich gut, dass er es macht, der Vogt.
Mhm.
Ich find's richtig und ich find's auch durchaus geschickt von ihm, weil so entsteht ja so ein bisschen den Eindruck, als gäbe es nur diese beiden, also AfD und CDU in Thüringen. Ne? Gibt ja auch noch den Ministerpräsident, wir erinnern uns, Bodo,
ja,
Ramelow, ne, von
richtig,
der Linkspartei. Ja. Aber da tut jetzt der Vogt einfach so, als gäbe es den gar nicht mehr. Und das scheint ja so ein bisschen auch die Strategie der CDU in Thüringen zu sein. So, es gibt nur dieses Duell und um was anderes brauchen sich die Thüringer eigentlich gar nicht mehr kümmern. Ja? Also wir blenden den Ramelow einfach aus. Und das kann man jetzt unverschämt finden und politisch irgendwie unmöglich, aber es ist aus Sicht von Mario Vogt und der CDU gar nicht so wahnsinnig dumm. Und ehrlich gesagt, kanntest du Mario Vogt vor ein paar Monaten? Der hat sich doch...
Ich kannte eigentlich nur Kemmerich.
So, ja, genau.
Und der ist von der FDP. Aber der war immerhin auch mal Ministerpräsident. Muss
gut,
man auch
der war natürlich sehr, sehr lange Ministerpräsident, das stimmt.
Das stimmt.
Aber der Vogt war ja wirklich ein völlig unbedeutender Landespolitiker eigentlich. Und durch dieses Duell mit dem Höcke, also hat er sich jetzt eine bundesweite Prominenz geschaffen, muss man sagen. Ich meine, auf dieses TV-Duell wird ja jetzt geguckt wie auf so einen Schwergewichtskampf zwischen Holyfield und Tyson. Das ist ja echt
interessant,
echt irre,
ne?
Irgendwie, ne?
Die Frage ist nur, also klar, ne, ich meine, Höcke ist jetzt auch kein rhetorisches Schwergewicht und jetzt kein absolutes Genie. Man kann sich aber vorstellen, dass aus diesem Schlagabtausch 2-3 Social-Media-konforme Clips dann rausgezogen werden. Die werden natürlich in alle Timelines gespült. Mhm. Du hast alle TikTok-Accounts. Und dafür ist das Ding eigentlich da. Und auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob Mario Vogt rhetorisch so beschlagen ist, das alles zu kontern, was dann von Seiten Höckes kommt. Also die Frage, ob Kosten und Nutzen in diesem Fall in einem gesunden Verhältnis stehen. Ich vermag also, das nicht zu beurteilen.
Ja, ist natürlich ein Wahnsinnsrisiko, aber ehrlich gesagt, was bleibt denn der CDU da anderes übrig? Ja, die sind hoffnungslos hinter der AfD, ehrlich gesagt. Die, wenn die jetzt sagen, oh nö, da machen wir jetzt nichts, die müssen doch mal zeigen, dass sie irgendwie sowas wie Chuspe noch haben. Ja? Also man wählt doch keinen, der sich vor Angst in der Ecke verkriecht, sondern ey, klar, all in. Der Vogt geht jetzt all in. Ja, ist total riskant und das kann auch nach hinten losgehen. Aber who knows? Wer weiß? Ja. Und ich, weil du sagst, wird schwierig sein, das alles zu kontern. Also ich würde sagen, vielleicht muss er gar nicht alles kontern. Den allergrößten Schwachsinn und die allergrößten Unverfrorenheiten würde ich an seiner Stelle gar nicht kontern, sondern lieber das Thema wechseln und selbst was Eigenes setzen dann. Ja, weil den größten Schwachsinn kann man auch mal so stehen lassen.
Ganz weit vorne.
Neuer Social-Media-Auftritt, 5-Minuten-Talk, der Kanzler auf TikTok, muss das sein? Und das hast du, mein lieber Feind, im Stern besprochen mit Jan Rosenkranz. Ihr habt da einen regelmäßigen 5-Minuten-Talk. In diesem Falle habt ihr euch über die Gefahren eines Auftritts bei TikTok von Olaf Scholz unterhalten. Und nach 5 Minuten seid ihr zu welchem Ergebnis gekommen?
Also wir haben es ein bisschen unterschiedlich gesehen. Jan ist sehr skeptisch, der hält sowieso von so politischen Debatten in diesen Formaten eher nichts. Diese ganze Twitterisierung und so, diese Häppchenpolitik, damit kann er nicht viel anfangen. Und er findet auch Olaf Scholz nicht in dem Sinne eine passende Social-Media-Figur. So.
Was?
Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich finde es eigentlich es höchste Zeit, dass er das macht, auch dass die etablierte Politik da einsteigt und so, weil ich glaube, politische Kommunikation funktioniert heute größtenteils so und es geht ja schon auch ein bisschen drum, für Politiker heutzutage überhaupt noch die Aufmerksamkeit gesellschaftlich zu bekommen, ja, und mal dafür zu sorgen, dass einem jemand zuhört und zuguckt. Und
aber meinst du Olaf Scholz hat ja schon angekündigt, er will nicht tanzen, halte ich für einen großen Fehler, weil das, was man nicht mit Worten ausdrücken kann, kann man ja tanzen, das wissen wir ja aufgrund verschiedenster Schulmodelle.
Stimmt.
Scholz hat ja selber angekündigt, da aber auch seriös sein zu wollen, da stellt man sich die Frage, ist dann TikTok nur wirklich das richtige Medium?
Also davon würde ich ihm auch eher abraten.
Ja, ist richtig.
Genau. Ja. Bloß nicht seriös in den sozialen Medien sein, ja.
Also
ist er ja zum Glück in seinem ersten Post.
Lernen, ne?
Ja, stimmt, finde ich auch. Absolut. Also da kann man sich ja drüber aufregen. Kann man sich ja drüber aufregen über Söder. Aber er macht das nicht ungeschickt. Also ich glaube, er erreicht da schon bestimmte Gruppen. Ne? Also
absolut,
mit seinen komischen Nikolaus-Pullis und Pandas, die er küsst und so weiter. Also das ist schon ist Sonderklasse, würde ich sagen.
Meinst du Olaf Scholz, wenn ich der strategische Berater von Olaf Scholz wäre und gerade denkt man an solche Leute wie Söder und so, ich würde Scholz bei seinem ersten TikTok oder wie Karl Lauterbach sagt, TikTok, bei seinem ersten TikTok, würde ich Scholz dazu raten, erstmal einen Eimer Hühnerfüße zu fressen, um gleich mal zu zeigen, wer hier der Babo im TikTok-Geschäft ist.
Ja, er hat ja schon seinen ersten TikTok-Poster geliefert und er war jetzt nicht ganz so unterhaltsam.
Sag mal, diese Aktentasche da, war doch neu. Ja. Das ist doch nicht seine alte, abgefurzte Aktentasche, die er sonst immer hatte. Das ist doch ein neues, schwarz glänzendes Modell. Ja.
Total. Das wirkt ja so, als wenn er gerade ins Brie-Geschäft gelaufen wäre. Ne? Aber angeblich, so sagt zumindest das Kanzleramt, ist das genau diese Aktentasche, die er seit 40 Jahren mit sich rumschleppt und dann haben sie die wohl ein bisschen aufpoliert. Na gut.
Ja, also ich weiß auch nicht. Aber ich habe ein neues Olaf-Scholz-Wort in dem Zusammenhang, weil nach Gas, Gras und Spaß kommt jetzt natürlich dank TikTok endlich auch Stuss. Ne? Mehr Schlusswagen.
Mehr Schlusswagen, absolut.
Schluss. Ja. Schluss.
Gucken mal, wer da spricht.
Altkanzlerin Angela Merkel will Jürgen Trittin verabschieden. Das berichtet der Spiegel. Ja, siehste, Veit, siehste, guck mal, siehste, wärst du nicht vom Spiegel zum Stern gegangen, dann wüsstest du das jetzt. Spiegelleser bist du mehr. Und jetzt guckst du mich hier an mit großen Augen und sagst,
machen nur so einen 5-Minuten-Talk. Ne?
Ja, echt, da haben wir jetzt davon. Richtig. Zum Abschied von Grünen Urgestein Jürgen Trittin erwarten die Grünen hohen Besuch. Altkanzlerin Angela Merkel wird bei der Verabschiedung des einzigen Umweltministers und Fraktionsvorsitzenden eine Rede halten. Am 13. Mai um 18 Uhr soll zum fast ein bisschen wie Sonnenfinsternis, ne? Auch schon wieder rund um 18 Uhr. Einzelheiten zum Ort der Feier nannte die Fraktion nicht. Aber ja, Angela Merkel kommt und hält dann also auf Jürgen so irgendwie, du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Also ich bin wirklich gespannt, was da kommt, aber meint sie, macht es zu Promo-Zwecken, um langsam auch so ein bisschen so ihr Buch zu pushen?
Die Bitch-Balbe. Ich habe mich wirklich gefragt, warum macht sie das? Weil mir war bisher nicht so richtig bekannt, dass Angela Merkel jetzt mit Jürgen Trittin irgendwas Besonderes verbindet. Also
DJ Dosenfans, alte Hupe, jetzt pass mal auf. Sie roastet ihn.
Ja. Das mag sein, aber er war ja noch nicht mal Minister in ihrem Kabinett oder so. Also ich kenne jetzt auch keine Fotos, wo sie sich irgendwie innig unterhalten hätten. Also das hat mich tatsächlich gewundert, dass sie das macht. Passt aber vielleicht so ein bisschen in ihre Strategie, seit Amtsaustritt eher unkonventionelle Sachen zu machen, wenn sie denn überhaupt irgendwas macht. Ne? Ja. Sie hat ja auch bei den Gewerkschaften ist sie mal aufgetreten und so. Also so ein bisschen noch überparteilicher, als sie ohnehin schon wirkte in ihrer Kanzlerschaft. Will sie offensichtlich ihr Altkanzlerdasein verbringen. Ne? So oder, scheint mir das.
So oder sie wählt jetzt so das. die Eckart von Hirschhausen-Strategie, dass sie dann in jeden öffentlichen Auftritt dann so aber so Promosachen einbaut. Irgendwie so, mein lieber Jürgen, ich gratuliere dir ganz herzlich. Also übrigens am 22. Oktober erscheint mein Buch. Und also ich möchte dich verabschieden mit großem Applaus. Großen Applaus gibt es übrigens auch dann wahrscheinlich bei meiner Lesetour. Die beginnt übrigens in Göttingen, da wo du. Also so, das stelle ich mir sehr interessant vor. Also ich bin wirklich also sehr daran interessiert, wie das da weitergeht.
Wusstest du eigentlich, dass sie offenbar ganz wunderbar andere Staatschefs imitieren kann?
Wurde mir mal zugetragen, ja, aber
ich habe es selbst auch nie gehört, aber alle sind vollkommen begeistert, die jemals in den Genuss gekommen sind. Und
vor allen Dingen, wen sie dann so auch imitiert irgendwie, ne? So richtig und dann so auch immer so also mit so richtig geilen.
Also ich glaube wirklich von Macron bis Schröder bis Chirac, also offensichtlich so ziemlich alle. Das ist
toll,
echt interessant,
ne? Irgendwie dann so, gut, wie Merkel pass mal auf. Hüllenwandel, Flasche Bier, sonst streige ich hier und schreibe nicht weiter. Sowas halt, ne? Solche Sachen irgendwie. Also da genau ist einiges. Also ich erwarte von Angela Merkel zur Buchpromo die ganz große Comedy-Tour von ihr. Also dass sie dann auch wirklich so regelmäßig, also ich will sie auf jeden Fall im Kölner Treff sitzen haben, das ist völlig klar.
Mit Peter Urban.
Mit Peter Urban zusammen. Ja. Und dann aber auch so völlig so ganz komische Sachen so. Wer weiß denn sowas? Dann irgendwie so im Ratepanel neben Tommy Schmidt und Jakob Lund ist dann Angela Merkel. Plötzlich dann oder bei Genial daneben und solche Sachen irgendwie 500 Euro gehen hier an, 50 Euro gehen an. So, hier, Angela Merkel hat es gesagt, es ist der Rosettenwurm. Solche Sachen, ja, habe ich doch gesagt.
Ich meine, das wird ja im Herbst sowieso für ihre eigene Partei nicht so ganz gemütlich, ehrlich gesagt. Die wollen ja da den Kanzlerkandidaten dann klären und küren. Aber eigentlich interessiert sich dann alle Welt nur für Angela Merkel und ihr Buch. Ich meine, das wird ja ein Riesenaufschlag, den sie da machen wird. Ne? Und auch ehrlich gesagt, diese Nummer jetzt mit Jürgen Trittin ist für die CDU natürlich auch nicht so ganz optimal. Ich meine, die diskutiert da seit Monaten darüber, dass man mit den Grünen nicht zusammen regieren will. Und was macht Angela Merkel? Geht nicht nur zu den Grünen, sondern zur Verabschiedung von Jürgen Trittin. Ja, das ist ja sozusagen Pol Pot der Grünen aus Sicht der CDU. Ist doch der Wahnsinn eigentlich. Ja.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Lieber Markus Lanz, Sie sollten Ihre Talkshow in Mehr Zuhören umbenennen. Gäste brauchen Sie nicht. Wenn Ihre Gäste was sagen wollen, fallen Sie ihnen ins Wort. Am liebsten wäre Ihnen, Sie könnten 4 Markus Lanz einladen. Was für eine Talkshow. Markus Lanz hat immer recht. Ich frage mich, warum immer noch Gäste zu Ihnen kommen. Die Gäste sitzen da und was dürfen Sie? Füße beieinander schlagen, die Hände aneinander reiben. Sobald Sie, lieber Herr Lanz, den Mund aufmachen, quasseln Sie dazwischen. Wie Sie die Welt sehen, Putin, Grönland, Gaza. In der Times hätten Sie gelesen, Sie selbst wären in Kiew gewesen und hätten Trump erlebt. Warum ist Markus Lanz so? Warum tut er so, als ob er alles wüsste?
Jetzt kommt wieder der Teil, wo er ihm sein eigenes Leben erklärt.
Markus Lanz ist Südtiroler. Sein Vater war Fahrer und Sattelliftgehilfe. Sein Vater starb an Leukämie, als Markus 14 war. Markus ist ein Junge von ganz unten. Mit seinem älteren Bruder Gotthard sang er in Kneipen. Er hat es geschafft bis nach ganz oben. Deshalb ist er ein Besserwisser geworden. Ich mag Markus Lanz. Aber er geht mir auf die Nerven. Herzlichst, ihr Franz Wagner.
Das finde, das ist eine der wagnersten Kolumnen der letzten Wochen. Da ist wirklich alles drin, inklusive der Wagner, der doppelten Wagner-Wende. Erst in die Tonne treten, dann ich mag sie.
Das stimmt.
Und dann wieder zu sagen, aber sie geht mir auf die Nerven. Ist das nicht toll?
Das ist herrlich.
Ich bin absolut begeistert.
Bei, ja. bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass ich unbedingt noch den Ronsheimer Podcast mit,
oh,
mit
ja.
Franz Josef Wagner hören muss. Den habe ich nämlich noch nicht gehört. Ich glaube, der geht irgendwie 5 Stunden.
Ja, aber bestes egal. Entertainment. Ja.
Hast du schon gehört?
Ja? Natürlich habe ich es gehört. Ich bin doch Fan. Ich muss einige Leute und auch dich enttäuschen. Wagner klingt privat ein bisschen anders. Seitdem schicke ich Niki immer ab und zu einfach mal aus dem Nichts Sprachnachrichten mit meiner dann imitierten Original-Wagner-Stimme und sage einfach nur so Wort wie Burda oder Boris. Also du wirst begeistert sein. Du Sehr wirst gut. begeistert sein, ja, Fein.
Freu ich mich.
Ja, da kannst du dich wirklich freuen. Das wird toll. Ansonsten, mein lieber Fein, ich danke dir ganz herzlich.
Ja, ich dir
würde
auch.
Würde mich sehr freuen, wenn du hier bald mal wieder zu Gast wärst.
Sehr gerne.
Im Zweifel bei mir bei NTV in der Sendung. Da hast du dich ja auch schon hervorragend geschlagen. Und ja,
cool.
Komm gerne wieder.
Ne? Mach ich sehr gern. Komm gut in den
sehr
Tag
schön.
Und
Dankeschön.
Hab eine gute Restwoche.
Dankeschön. Du auch. Mach's gut.
Bis bald.
Bis denn.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.